Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Tornetz, dem zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host Jan Klein-Riesing. Wir gehen direkt rein, besprechen in dieser Folge, was an diesem 13. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga passiert ist, denn es gab eine Trainerentlassung. Steffen Baumgart ist nicht mehr länger Trainer der Rothosen. Wir haben viele Tore gesehen, Leidenschaft, enge Duelle und am Ende auch irgendwie. Und am Ende war irgendwie doch auch alles wie immer. Fortuna Düsseldorf strauchelt, denn die SV Elversberg gewinnt erneut gegen ein großes Team in dieser Liga, schiebt sich damit auch vor auf Rang 3. Ihr merkt schon, uns wird es an Gesprächsstoff definitiv nicht fehlen. Dazu haben wir noch eine neue Kategorie implementiert. Also, wir sind bestens vorbereitet. Ich hoffe, ihr seid es auch. Nehmt euch ein schönes Getränk und lauscht meiner Stimme und lasst diesen Spieltag nochmal Revue passieren. Aber erst einmal, Musik ab bitte!
Tornetz, der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Riesing.
Lasst uns doch direkt mal reinstarten in die allererste Partie, die wir heute intensiver besprechen wollen. Und das war am Sonntagmittag 13:30 Uhr. Erster FC Kaiserslautern gegen Eintracht Braunschweig. Ein richtiges Traditionsduell. Viele eure Eltern oder Großeltern kennen dieses Duell wahrscheinlich noch aus der ersten Liga. Nun sind beide in Liga 2, haben sich jetzt auch so langsam wieder etabliert. Der erste FC Kaiserslautern, nachdem man in der vergangenen Saison knapp dem Abstieg entronnen ist, mit einer sehr stabilen Saison bisher. Also der neue Trainer Markus Anfang schafft es einfach, einen guten Mix aus einer stabilen Defensive und aber auch offensiven, attraktiven Fußball zu finden. Zusammen mit Sportdirektor Thomas Heng hat man ja im Sommer auch noch mal so ein bisschen am Kader gedoktort. Und gerade auch in diesem Spiel wieder besonders aufgefallen ist mir da der rechte Flügelspieler Yokota, kleiner, wendiger Japaner, der die Innenverteidiger, die in diesem Spiel sehr hüftsteif wirken von Eintracht Braunschweig, immer wieder in Verlegenheit gebracht hat. Vor allen Dingen Ermedin Bicakcic, der eigentlich als Säule, als Mittelmann der Dreierkette agieren soll, war völlig von der Rolle, ist kaum in die Zweikämpfe gekommen, hatte immer wieder das Nachsehen und dementsprechend war es auch ein mehr als verdienter Sieg für Kaiserslautern. 3:2. Es klingt enger, als es war. Aber es war ein sehr verdienter Sieg. Obwohl Daniel Scherning sich bei Braunschweig ein bisschen was ausgedacht hat, hat diesmal nicht mit der Doppelspitze Gomez und Philippe gespielt, sondern hat noch einen weiteren Stürmer gebracht mit Sebastian Polter. Groß, wuchtig, kann die Bälle gut verteilen, gut ablegen. Guter Wandstürmer, der mit dem Rücken zum Tor seine Stärken hat. Und dadurch konnten Philippe und Gomez auch so ein bisschen mehr aus der Tiefe kommen, mit ein bisschen mehr Schwung, mit ein bisschen mehr Wucht. So zumindest der Plan. Es ist jetzt nicht allzu oft gelungen, so ehrlich muss man auch sein. Aber von der Idee her sinnvoll, nachvollziehbar. Ich hätte es, wenn ich jetzt Trainer von Eintracht Braunschweig gewesen wäre, wahrscheinlich auch so gemacht, weil du dann natürlich mit den drei Offensiven auch super gegen die drei Innenverteidiger von Lautern, also du hast dann immer gute Matches, du bist nicht in Unterzahl in der letzten Kette, vor allen Dingen, wenn dann die beiden Schienenspieler Kaufmann und Bell auch nochmal zurückschieben, kann man dann auch die Fünferkette der Lauterer gut matchen, also man hat praktisch ja, Lautern kopiert, wollte so dann auch möglichst viele 1-gegen-1-Duelle provozieren, die dann im besten Falle gewinnen. Aber ich habe es ja vorhin schon erwähnt, am Ende gewinnt der erste FC Kaiserslautern verdient mit 3:2. Es lag vor allen Dingen daran, dass vorne im Sturm Ragnar Ache in einer super Form war, hat einen Treffer vorgelegt, einen selbst gemacht, das 1:0, schöner Pass von Ache in die Schnittstelle, Kalotsch alleine dann vor Johansson, dem Braunschweiger Torhüter, kann dann schön ins lange Eck einschieben. Das war eine verdiente Führung. Man hat von Anfang an gut gepresst, nach vorne agiert, obwohl ja auch mit Marlon Ritter beispielsweise ein offensiv-zentraler Spieler gefehlt hat, hat man es trotzdem geschafft, immer wieder aus dem Mittelfeld heraus flüssig ins letzte Drittel des Spielfeldes zu kommen. Chapeau, muss ich da sagen, da hat Markus Anfang auch schon viele Automatismen einstudieren können. Ganz großes Lob an ihn. Dementsprechend war es dann auch klar, dass Lautern auch nachlegen möchte. Sie haben weiter nach vorne gespielt. 41. Minute, schöner Ball von Hanschlick in die Mitte. Ragnar Achel, der schon viele Chancen vorher vergeben hat, macht dann das 2:0, belohnt sich endlich auch. Und dann, so ein bisschen wie aus dem Nichts, macht dann Ryan Philippe den Anschlusstreffer. Gomez setzt sich durch, spielt in die Mitte und mit einem satten Linksschuss macht dann Philippe den 2:1 Anschlusstreffer. Aber, und da muss ich den ersten FC Kaiserslautern auch wieder loben, man hat es direkt geschafft zu kontern, also eine Reaktion zu zeigen. Ronstadt spielt in die Mitte zu Hanslik, der dann neben seiner Vorlage nun auch noch den 3:1 Treffer erzielen kann. Ganz, ganz wichtig, dass man auf den Rückschlag direkt reagieren konnte, so dann auch mit einem positiven Gefühl in die Pause geht, mit einer 2-Tore-Führung wieder. Man hat dann es in der zweiten Halbzeit so ein bisschen schleifen lassen, in Anführungsstrichen, hat nicht mehr so ganz so früh gepresst, hat sich ein bisschen zurückgezogen, hat Braunschweig dann noch ein bisschen Platz gegeben, um dann natürlich selbst auch zu kontern. Aber ich muss ehrlich sagen, so richtig gefährlich wurde Braunschweig dann auch nicht. Sie machen dann am Ende zwar noch den 3:2 Anschlusstreffer in der 90+4. Minute. Ein langer Ball von Robin Kraus aus Mittelfeld. Und ich weiß nicht, was Kral, der sonst ein gutes Spiel gemacht hat, im Lautra Tor geritten hat. Auf jeden Fall rennt er raus, springt am Ball vorbei und Ryan Philippe kann dann ins leere Tor einschieben. Also die Statistiken und das Ergebnis lassen das Spiel enger wirken, als es eigentlich war. Denn schaut man es sich mal so an, Expected Goal 2,33 sogar. Also hätte Braunschweig sogar noch einen Treffer erzielen können. Aber viele der Aktionen waren halt nicht sehr gefährlich, viele Abschlüsse. Und dieser Treffer von Ryan Philippe hat halt einen hohen XG-Wert gehabt. Das muss man natürlich auch sagen, weil ins leere Tor den Ball einschieben ist halt meistens ein sicheres Tor. Also das auch nochmal so zur Einordnung, wenn man jetzt das Spiel vielleicht nicht gesehen hat, nur die Statistiken sieht. Man muss natürlich dann auch immer schauen, so wie hoch war die Torwahrscheinlichkeit. So wie jetzt in diesem Fall bei Ryan Philippe. Das relativiert dann vielleicht diesen hohen XG-Wert auf Seiten der Braunschweiger. Ja, die gefährlicheren Abschlüsse hat halt Lautern gehabt. Also Braunschweig hat es vor allen Dingen in Hälfte 1 nicht geschafft. Ache und Hanschlick richtig unter Kontrolle zu bekommen. Wie schon erwähnt, Bicakcic sehr schwach. Musste dann auch zur Pause raus. Für ihn ja kam dann Jannis Nicolaou. Dann wurde es auch besser, muss man natürlich auch sagen. So die wenigen Angriffe, die Lautern da noch gefahren hat, wurden auch gut abgewehrt von Braunschweig. Aber sie selbst sind da nicht gefährlich geworden. Am Ende für mich ein mehr als verdienter Sieg für den ersten FC Kaiserslautern, der erneut 3 Punkte sammelt im Kampf gegen den Abstieg. Ich glaube, das ist dann auch die Zielsetzung. Und die trotz vieler Ausfälle es wieder geschafft hat, eine gute Leistung auf den Platz zu bringen. Und Eintracht Braunschweig muss sich trotzdem nicht schämen für diese Leistung, denn man hat zwar die erste Halbzeit so ein bisschen verschlafen, aber man hat trotzdem schon in vielen Ansätzen gezeigt, dass man definitiv in dieser zweiten Liga mithalten kann.
Der Tunnel blitzt durch den Spieltag.
Der Blitz durch den Spieltag Teil 1. Wir schauen uns die ersten 3 Partien an diesem Spieltag an, die sonst noch gespielt wurden. Fangen dabei an am Freitagabend SC Paderborn gegen den 1. FC Nürnberg. 2 Teams, die im Aufwind sind, die Morgenluft geschnuppert haben, die oben angreifen wollen, sich oben jetzt endgültig festsetzen wollen, beziehungsweise das Ziel haben, sich oben festzusetzen. Und so ging diese Partie auch los. Grimaldi überraschend in der Startelf im SC Paderborn. Dafür Ansa und Kostanos beide nur auf der Bank. Also vorne Michel, Bibia, Grimaldi. Also hat Kostanos mal probiert, wieder mit einem richtigen großen Bulling-Stoßstürmer zu spielen. Wurde direkt belohnt. 6. Minute macht Grimaldi das 1:0. aber der 1. FC Nürnberg beflügelt durch die letzten Wochen, kann direkt in 8 Minuten durch den linken Schienenspieler Danilo Suarez ausgleichen. Dann macht er in der 51. Minute wer außer Tsimas das 2:1, wird super geschickt und überlupft dann Keeper Marco Schubert. Und wie Sky auch berichtet hat, sollen anscheinend auch Scouts des FC Chelsea auf der Tribüne gewesen sein. Die Nürnberger planen ja, den Griechen für 18 Millionen von PAOK Thessaloniki zu verpflichten und ihn dann natürlich direkt auch weiter zu verkaufen. Also eventuell wechselt er ja zu den Blues auf die Insel. Aber Paderborn natürlich eine offensiv denkende Mannschaft, angetrieben auch von einem zentralen Innenverteidiger Felix Götze, kleiner Bruder von Mario Götze, der sich immer wieder vorne mit eingeschaltet hat. Und Paderborn belohnt sich auch. Foulspiel, Elfmeter, Obermeier verwandelt, der Kapitän, der auf der rechten Schiene agiert. Für mich einer der unterschätztesten Spieler in der zweiten Liga. Technisch sehr stark, mit einem guten Offensivdrang, auch gut in den Defensivzweikämpfen, lässt sich auch immer mal wieder ins zentrale Mittelfeld treiben, um dort auch beim Spielaufbau mitzugestalten. Auf jeden Fall belohnt er sich, aber dann erweist Grimaldi seinen Paderborn noch im Bärendienst, sollte eigentlich schon ausgewechselt werden. In der 78. Minute lässt er sich so ein bisschen nach dem Zweikampf mit Innenverteidiger Finn Jeltsch hinreißen, schlägt ihn mit dem Ellenbogen ins Gesicht, natürlich Tätlichkeit, rote Karte. Also die letzte Viertelstunde war Paderborn in Unterzahl, aber, und das spricht eindeutig für diese Moral dieser Mannschaft, die auch Lukas Kwasniok ihn eingeimpft hat, der selbst so ein positiv verrückter, aktiver Trainer ist. Man schafft dann doch noch den Siegtreffer, man hat weiter nach vorne gespielt und belohnt. Brakelmann, der Innenverteidiger, trifft nach einem Eckball in der 90+4 Minute zum viel umjubelten 3:2 Siegtreffer. Und das bedeutet auch, der SC Paderborn ist Tabellenführer in der zweiten Fußball-Bundesliga nach Spieltag 13. Da natürlich herzlichen Glückwunsch nach Ostwestfalen und der 1. FC Nürnberg muss sich definitiv nicht grämen. Man hat gut gespielt und das soll auch die guten Leistungen der vergangenen Wochen nicht schmälern. Man kann also am kommenden Wochenende wieder neu angreifen und dann hoffentlich aus Nürnberger Sicht eine neue Serie starten. Eine neue Serie starten wollte auch Hertha BSC Berlin am Samstag im Heimspiel gegen den SSV Ulm. Den Aufsteiger, den sehr frechen Aufsteiger, der schon die Liga verzückt. Zwar ergebnistechnisch noch nicht, aber spielerisch. Aber von Anfang an hat Hertha BSC Berlin den Ton angegeben, wollte die Ulmer direkt hinten reindrücken, wollte zeigen, wir spielen offensiv. Man hat auf der 6 mit dem Sessa gespielt, davor ein Cousins, Maza, also maximal offensiv aufgestellt. Und dieser Ibrahim Maza, der ja eine der Shooting Stars in dieser Saison ist, macht dann in der 6. Minute das 1:0 unter freundlicher Mithilfe von Tiede, dem Ulmer Keeper, muss man sagen, mit einem satten Schuss aus gut 20, 25 Metern, den Tiede dann wegfausten wollte, aber der Ball war so stramm geschossen, dass er über seine Fäuste fliegt ins Tor, kann man natürlich sagen, war ein Torwartfehler. Und Hertha hat auch weitergemacht. Sie haben versucht, immer wieder angetrieben durch den Scheren, durch den Maza, Cousins, von den Niederlechner, Winkler, immer wieder Angriffe zu fahren. Aber man hat es dann nicht mehr geschafft, an dem immer besser werdenden Torhüter Tiede vorbeizukommen. Und Ulm hat auch gemerkt, ja, vielleicht geht heute doch noch was. Wurde mutiger, angetrieben auch von einem Keller auf dem linken Flügel. Und am Ende macht dann der neue Stürmer Tilalovic, kam vor diesem Spiel rein in die Mannschaft, kurz vor der Pause den 1:1 Treffer. Wichtiger Zeitpunkt, ich kann es immer nur wiederholen, ist natürlich dann immer auch so ein psychologisch wichtiger Moment, so kurz vor der Pause zu treffen, das kann natürlich die gegnerische Mannschaft demoralisieren und dich natürlich motivieren, aber Hertha BSC Berlin kam gut aus der zweiten Halbzeit, aus der Halbzeitkabine in die zweite Halbzeit rein, machen durch Derby Scheerhand in der 52. Minute den wichtigen 2:1 Führungstreffer und dann kam der Moment von Maurice Krattenmacher, dem Talent. 59. Minute, Maurice Krattenmacher setzt sich auf der linken Seite durch gegen ein paar Gegenspieler, zieht in die Mitte und speist das Ding rein. Wunderschöner Treffer, eines der größten deutschen Talente momentan mit Paul Wanner zusammen, würde ich sagen. Er hat einfach diese gewisse Technik, das Selbstbewusstsein, hat auch nochmal Körperlichkeit zugelegt und hat sein Spiel super von der dritten auf die zweite Liga adaptieren können, innerhalb von kürzester Zeit. Also jetzt schon noch einer der Shooting-Stars in dieser zweiten Liga. Und am Ende war es dann ein verdientes Unentschieden. Hertha hatte noch viele Chancen, sind angerannt, haben ja auch noch einen Treffer erzielt durch Michael Cousins, der dann aber wegen Foulspiel aberkannt wurde. Aber am Ende war es dann halt nicht zwingend genug, man war nicht gallig genug, vor allen Dingen in der letzten Zone vor der Abwehr, dann nochmal vielleicht den Ticken mehr nochmal zu investieren, noch ein bisschen mehr Risiko zu gehen. Und am Ende ist es für die Herthaner ein enttäuschender Punkt. Und Ulm sammelt bei einem Aufstiegskandidaten ein wichtiges Unentschieden, einen wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenhalt. Man rutscht von Tabellenplatz 17 auf den Abstiegsrelegationsplatz 16. Also für die Ulmer ein gutes Ergebnis. Und die dritte Partie war Hannover 96 gegen SV Darmstadt 98. Da möchte ich nicht allzu viel erzählen. Mein Co-Host Dome wird nämlich gleich in Domes Darmstadt-Talk darüber sprechen. Er war selbst im Stadion, seine eigenen Eindrücke schildern. Ich kann nur sagen, erste Halbzeit 0-0. Es war ein kampfbetontes Spiel. Zweite Halbzeit kam Paderborn besser raus, machte in der 62. Minute durch Philipp Förster den 1-0-Treffer. Lee macht dann in der 68. Minute, nachdem er ja unter der Woche sein Länderspieldebüt für Südkorea gegeben hat, den 1-1-Ausgleichstreffer. Aber in der 72. Minute macht Fabian Nürnberger dann den 2-1-Siegtreffer. Also innerhalb von 10 Minuten 3 Treffer, davor und danach. Ist nicht ganz so viel passiert, aber Dome wird euch jetzt mal mehr über dieses Spiel erzählen.
Meine Einschätzung zu dem Spiel Hannover 96 gegen Darmstadt 98. Die beiden formstärksten Mannschaft der Liga momentan. Und Darmstadt war auswärts bei der heimstärksten Mannschaft der Liga. Hannover 96 bisher ja kein Heimspiel verloren, beziehungsweise jedes Heimspiel sogar gewonnen. Dementsprechend wusste Darmstadt, was für eine Aufgabe davor steht. Ich war ja auch live im Gästeblock da, habe mir das Spiel so live angesehen und ich muss sagen, es war das erwartet spannende und druckvolle Spiel. Das hat man auf beiden Seiten gemerkt. Beide Mannschaften wussten, um was es in diesem Spiel geht. Hannover wollte natürlich die Tabellenführung zurückerobern und Darmstadt wollte mit einem Sieg erstmal ins Mittelfeld kommen und mit 19 Punkten sogar wieder nach oben schielen. Und Darmstadt hatte in den ersten 20 bis 30 Sekunden auch die erste richtig gute Chance. Da musste Zieler zupacken. Und in der ersten Halbzeit war es viel Unterbrechung, viele kleine Unterbrechungen, viele kleinere Fouls. Überraschend noch keine gelbe Karte. Das hatte mich und ein paar andere Fans gewundert. Also wir hätten zumindest auch eine gelbe Karte für einen Darmstädter gegeben und eine gelbe für einen Hannoveraner. Aber der Schiedsrichter hatte eine vielleicht für das Spiel sogar etwas längere Leine. Ja, damit ging es dann auch mit dem 0-0 in die Halbzeit. Die zweite Halbzeit war dann deutlich spannender. Da hat Darmstadt dann auch das erste Mal gewechselt. Andreas Müller raus, Papela rein. Für mich ein überraschender Wechsel, weil ich Müller gar nicht so schlecht fand im Mittelfeld. Vielleicht verletzungsbedingt, ich habe zumindest noch nichts gehört. Ja, dann ging Darmstadt auch mit einer schönen Kombination, am Ende dann durch Philipp Förster mit 1-0 in Führung. Die 1-0-Führung hat allerdings nicht lange gehalten, denn Darmstadt hat dann das 1-1 kassiert durch Lee, durch einen Standard, in dem Darmstadt eigentlich so offensiv als auch defensiv gut steht. Sie haben auch an sich alles richtig gemacht, Schuhen zur Seite abgeklärt, wie man es eigentlich machen soll. Da stand dann Lee natürlich frei und konnte aus 2 Metern die Kugel einschieben. Aber Darmstadt hat sich nicht beirren lassen. Und je länger die zweite Halbzeit ging, hat man auch gemerkt, dass da auf Seiten von Darmstadt mehr zusammenläuft als bei Hannover. Überraschenderweise. Dafür, dass es die beste Heimmannschaft sein soll. Und dann ging Darmstadt Wieder in Führung durch ein 2-1 durch Nürnberger. Begünstigt durch einen komischen Hackentrick durch Mumulu, den du so kurz vorm 16er natürlich niemals spielen darfst. So kommt Darmstadt an den Ball. Lagmacher mit dem Körper legt den Ball auf Nürnberger weiter und deren Stürmer Manier, als normalerweise Linksverteidiger, schiebt die Kugel rein. Und ja, dadurch geht dann Darmstadt mit 2-1 in Führung. Die letzten 10 Minuten waren viel geprägt durch, Darmstadt steht eigentlich nur noch hinten und Hannover wirft alles nach vorne. Dementsprechend sahen dann auch die Wechsel aus. Und schlussendlich war der ganze Fanblock dann zufrieden und natürlich auch begeistert, als dann endlich der Abpfiff kam. Und das hat man sowohl bei den Fans als auch bei den Spielern gemerkt, was dieser Sieg bedeutet. Der vierte Sieg hintereinander, beziehungsweise in der Liga, der dritte Sieg hintereinander, gerade gegen Hannover 96, das war ein sehr wichtiger Erfolg. Und ja, dementsprechend finde ich das 2-1 auch gerechtfertigt. Was ich allerdings schade fand, dass das Stadion nicht ausverkauft war. Es waren insgesamt 31.500 Zuschauer. Das sind jetzt nicht so viele verhältnismäßig, dafür, dass er die formstärkste Mannschaft auf die zweitformstärkste Mannschaft traf und Hannover ja noch kein Heimspiel verloren hatte, beziehungsweise davor alle Heimspiele gewonnen hatte. Fand ich ein bisschen traurig. Vielleicht lag es an der Attraktivität des Gegners, was ich mir aber auch fast nicht vorstellen kann, weil Darmstadt ist ein Bundesliga-Absteiger, ist nun mal momentan hat auch eine formstarke Mannschaft. Dementsprechend fand ich es schade, dass das Stadion nicht ausverkauft war, weder auf Seiten der Hannoveraner, da waren viele freie Plätze, noch im Gästeblock, da waren auch sehr, sehr viele freie Plätze, was ich ein bisschen schade fand.
Der Ton ist blitzt durch den Spieltag.
Der Blitz durch den Spieltag, Teil 2. Nun besprechen wir noch einmal drei weitere Partien und fangen an Samstagmittag, 13 Uhr. Führter Ronhof, Trainerdebüt Jan Siewert bei der Partie. Spielvereinigung Greuther führt gegen den Karlsruher SC. Ebenfalls erstmals offiziell als Sportdirektor mit dabei Stefan Fürstner. Und gegenüber KSC Christian Eichner hat seinen Vertrag kürzlich bis 2027 verlängert. Also der sehr wichtige Trainer bleibt den Bahnen dann weiterhin erhalten. Und dann gehen wir mal rein in die Partie. Fürth direkt gut gestartet in ihrem 3-4-1-2-System oder 3-4-2-1, je nachdem wie man es sehen möchte, hat direkt Vollgas nach vorne gespielt und wer außer Branimir Gotha macht dann das 1-0. Aber kurz nach der Pause, also direkt mit der ersten Aktion nach der Pause, zifft sie Warze mit dem Ausgleich für den KSC und die sind weiter angerannt gegen Fürther, den immer weniger eingefallen ist, desto länger das Spiel gedauert hat. Am Anfang war man noch euphorisiert von dem Trainerwechsel eventuell, aber später kam da nicht mehr ganz so viel und mit einem Doppelschlag macht der KSC dann alles klar. Erst in der 73. Minute der Ex-Hoffenheimer Conte und der 79. Minute dann der zweite Stürmer Schleusner mit dem 3-1. Bansee bleibt in der 83. Minute dann nur noch der 2-3. Ehrentreffer. Aber die Geschichte des Spiels spielte sich tatsächlich in der Nachspielzeit ab, denn in der 90 plus 3. Minute kommt ein gewisser Dominik Salze, Budo Zivzi Warze in die Partie. Hört sich jetzt erstmal nicht so spektakulär an, aber Dominik Salz ist 37 Jahre alt und spielt normalerweise für die zweite Mannschaft des KSC in der sechsklassigen Verbandsliga Baden. Also solche Geschichten schreibt natürlich dann nur der Fußball, dass er mit 37 Jahren dann doch nochmal im Profifußball Fuß fassen kann, zu seinem Einsatz kommt. Ich glaube, er wird diesen Tag niemals vergessen. Und auch eine sehr schöne Geste von Christian Eichner, muss ich sagen. Natürlich wollte er auch ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Aber er möchte auch einem verdienten Spieler beim KSC seine Wertschätzung zeigen. Und mit dieser Einwechslung hat er es geschafft. Dann am Sonntag um 13.30 Uhr die Partie zwischen Jahn Regensburg und dem ersten FC Magdeburg. Ja, die Regensburger haben sich in den letzten Wochen so ein bisschen nach vorne gearbeitet, zumindest punktetechnisch, auch leistungstechnisch. Man hat sich jetzt so langsam stabilisiert in diesem 3-4-3-System. Beim ersten FC Magdeburg, ja, die haben so in letzter Zeit so ein bisschen federn lassen. Da hat so ein bisschen diese letzte Entschlossenheit gefehlt. Die war an diesem Tag dann aber da. Elhan Kuri macht nämlich mit der Hacke in Hälfte 1 das 1-0 für die Magdeburger und damit auch den Siegtreffer. Kurz vor Schluss wurde es dann nochmal spannend, denn es gab einen Foul-Elfmeter für Jahn Regensburg. Christian Fied tritt an, aber Dominik Reimann kann in der Nachspielzeit die 3 Punkte für Magdeburg festhalten. Und dann die letzte Partie bei dem Blitz durch den Spieltag fand am Samstag statt, 13 Uhr. Fortuna Düsseldorf, absolutes Spitzenteam, gegen das Team, was die meisten Spitzenteams ärgern kann in dieser Saison, nämlich die SV Elversberg, die sich so langsam auch zu einem Spitzenkandidaten in Liga 2 geformt haben. Wenn sie dann auch so Spiele wie beispielsweise gegen Jahn Regensburg, wo man ja 1-0 verloren hat, gewinnen würden, würden sie noch besser dastehen. Aber man hatte vorher schon so das Gefühl, Düsseldorf nicht ganz so gut drauf, Elversberg, man kennt sie ja gegen Spitzenteams. Und dieses Gefühl hat sich auch bewahrheitet. Elversberg von Anfang an auf Konter natürlich ihr Spielsystem ausgelegt, aber auch aggressiv in den Zweikämpfen gewesen. Man konnte die Fortuna von Anfang an ärgern und man konnte mit diesem 0-0 in die Pause gehen. Und man hat auch gemerkt, dass so länger das Spiel geht, desto nervöser wurde Düsseldorf. Und Elversberg ist einfach zu seinem Spiel gekommen und hat sich dann auch belohnt, weil man vorne dann auch diese gewisse individuelle Qualität hat, die du dann vielleicht als Verein brauchst, der dann nicht über die größten finanziellen Mittel verfügt und eher so Mentalitätsspieler holen muss, soll, in Anführungsstrichen. Denn 58 Minuten, Aslani tankt sich super durch, macht das 1-0 und in der 65. Minute, also Kurzzeit später, macht Petkov dann sogar das 2-0 und spätestens dann hast du gemerkt, bei Fortuna Düsseldorf ist der Stecker gezogen. Elversberg kann dieses Spiel gewinnen, die damit sogar nach diesem Spieltag auf Rang 3 stehen. Und das war der Tornetzblitz durch den Spieltag. Kommen wir schon wieder zum Highlight dieser Folge. Nämlich mein Köln-Talk. Da schauen wir uns natürlich das Spiel des ersten FC Köln gegen bei Preußen Münster an. Und für mich war es natürlich ein sehr besonderes Spiel. Ich komme aus dem Westmünsterland, aus der Nähe von Münster. War früher selbst auch bei Münster oft in der Kurve. Jetzt wohne ich ja mittlerweile seit 3 Jahren in Köln, arbeite beim ersten FC Köln. Und da ist natürlich dann eine ganz besondere Verbindung zum Verein, zu den Spielern. Für mich hieß das natürlich 2 Herzen in der Brust, aber das Herz für den ersten FC Köln hat natürlich schneller geschlagen. Und ich wusste natürlich, es wird ein sehr hartes Spiel, weil der Boden in Münster wird tief sein, es wird sehr schaumig sein, weil es auch kalt war, eine hohe Luftfeuchtigkeit und die Kälte natürlich, also das Stadion ist auch sehr, sehr offen, unangenehm für die Spieler. Ich habe am Samstag, da war ich auch noch beim 1. FC Köln arbeiten, da kamen die Spieler dann noch mit dem Mannschaftsbus zurück nach Köln, dann noch mit einem Spieler sprechen können, der hat auch gesagt, also das war bis jetzt das ekligste Spiel in der Saison, einfach weil der Gegner zum einen sehr eklig war, sehr eng in den Zweikämpfen und die Faktoren, die ich ja vorhin schon genannt habe, seifiger Boden, etc. pp. Zeigt für mich dann auch einfach, aber auch dann diese Mentalität, die dieser Verein und diese Spieler dann besessen haben, trotz dieser widrigen Umstände sich voll reinzuhauen, reinzukämpfen. Bei dem Spiel, wo du eigentlich nur verlieren kannst gegen den Aufsteiger aus der dritten Liga, als Bundesliga-Absteiger, kannst du ja nur verlieren. aber Köln hat einfach diesen Kampf auch angenommen. Es lief zwar nicht alles perfekt, beispielsweise Timo Hübers musste früh ausgewechselt werden, 24. Minute. Dafür kam dann Olesen rein, Martel in die Innenverteidigung, also in die Dreierkette, Olesen dann auf die Sechserposition. Man hat ja vorher dann auch Thielmann auf die Bank gesetzt, dafür Ljubicic auf die rechte Schiene. Auch für ihn eine etwas neuere Position, die er aber natürlich auch dank seiner Dynamik gut bekleiden kann. Aber nichtsdestotrotz, trotz all dieser Umstände, Köln ist bei sich geblieben und haben sich dann auch belohnt mit einem kleinen Geniestreich, individuelle Qualität, Ljubicic über die rechte Seite, flankt butterweich in den 16er rein, Lemperlim in der kleinen Körpertäuschung, kann sich dann von seinem Gegenspieler lösen, hat genug Platz und per Kopf macht er dann frei das 1:0. Das unterstreicht natürlich nochmal, Tim Lemperle ist ein extrem wichtiger Baustein für den ersten FC Köln. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass die Kölner aufsteigen in die Bundesliga, damit er dem Verein auch treu bleibt. Denn es war ein weiteres Jahr in Liga 2, sind Spieler wie beispielsweise dann ein Lemperle weg. Ganz klar. Trotzdem hat mir so in diesem System so ein bisschen so ein richtiger Zielspieler gefehlt. Lemperle und Meiner, die beide ganz vorne gespielt haben, lassen sich immer mal wieder auf die Außen fallen. Waldschmidt, der ein bisschen dahinter ist, ist auch eher so eine Art Halbstürmer, so ein Schattenstürmer, der vor sich dann auch einen Spieler braucht, der ablegt, damit er aus der zweiten Reihe dann mit seinem satten Schuss abschließen kann. Also ist natürlich noch nicht ganz perfekt. Gerhard Struber hat es geschafft, die Defensive mit der Dreierkette zu stabilisieren, aber nach vorne hin ist so ein bisschen dieser Überraschungsmoment, diese Wucht verloren gegangen. Aber vielleicht ist es auch erstmal wichtig, die Punkte zu sammeln, das Selbstbewusstsein zu steigern und dann peu à peu wieder mehr offensivere Elemente reinzubringen, damit man natürlich dann, auch wenn es gegen die absoluten Top-Teams geht, mehr spielerische Ideen hat. Das unterstreicht natürlich dann auch die XG-Werte 0,64. XG Goals für den 1. FC Köln in Liga 2 ist natürlich jetzt nicht so viel. Man hat natürlich auch nicht so viel zugelassen, nur 0,28 XGs. Aber trotzdem, gerade in Hälfte 1 hat man Münster dann auch immer mal wieder den Ball überlassen oder weil man selbst nicht so Ideen hatte und wollte dann erstmal schauen, okay, was kann Münster denn anbieten? Von denen kam nicht so viel. Aber vor den Kölner dann halt auch nicht. Also es war sehr, sehr zäh. Gerade auch, weil Münster sehr defensiv stand. Man hat auch öfter mal mit so einer Dreierkette gespielt. Bedeutet, der linke Verteidiger Kikischoff ist dann so ein bisschen in die Innenverteidigung gerückt. Der Horst dann so ein bisschen weiter nach vorne, so auf die rechte Schiene. Und das war es natürlich dann, oder damals sehr schwierig für den 1. FC Köln, dieses Bollwerk zu überspielen. Auch wenn man da natürlich auch so ein, eigentlich so ein positives Element auf seiner Seite hatte, denn der Keeper der Münsteraner, Johannes Schenk, vom FC Bayern ja ausgebildet, hat viel mit Manuel Neuer trainiert, eigentlich auch ein guter Spieler, mit Ball, am Ball, hatte aber nicht so den besten Tag, vielleicht lag es an der Nervosität, gegen den 1. FC Köln zu spielen, einen sehr großen Club, mit, die natürlich auch sehr viele Fans mitgebracht haben, oder natürlich auch in diesem tiefen, schlecht zu bespielenden Rasen. Auf jeden Fall hatte er einige Fehlpässe in seinem Spiel drin, die dann die Köln auch wieder eingeladen hat, konnten aber nicht genutzt werden. Positiv bei den Münsteranern fand ich den zentralen Mittelfeldspieler Hendricks. Er hat sehr gut gemacht, hat ja auch schon internationale Erfahrung, hat ja auch schon für Fortuna Düsseldorf gespielt, der immer mal wieder hinten die Bälle sich erobert hat, dann auch mal ein bisschen gelaufen ist, also nicht direkt weitergespielt hat oder den Ball lang nach vorne gespielt hat, sondern auch mal ein bisschen gelaufen ist, dann auch mal sich in, auch mal in 1 gegen 1 Duelle gegangen ist und somit das Spiel der Preußen auch mal ein bisschen nach vorne verschoben hat. Und Münster wurde dann auch nach der Pause direkt gefährlich. Also direkt nach der Pause hat sich der Horst mal getraut, hat aus der Distanz so aus 20, 25 Metern abgeschlossen an die Latte. Und wenn da dann natürlich das 1:0 für Münster fällt und dann natürlich das Publikum auch kommt, dann weißt du auch, okay, dann wird es für Köln sehr schwer. Also Köln hat auch momentan so ein bisschen das Glück auf seiner Seite. Aber wie gesagt, das brauchst du dann halt auch, um oben mitzumischen. Und nachdem der 1. FC Köln das 1:0 erzielt hat, wurde Preußen-Münster auch wieder stärker. So ab der 60. Minute beispielsweise ein Joshua Mees vorne aus der Distanz, der gefährlichste Münsteraner in dieser Saison. Dem FC ist dann auch nicht mehr ganz so viel eingefallen. Man hat es dann gut verwalten können, muss man auch sagen. Man hat souverän runtergespielt, aber es war jetzt kein berauschendes Spiel von den Kölnern. Da muss kommenden Samstag gegen Hannover 96 zum Spitzenspiel deutlich mehr kommen. Ansonsten wird es gegen starke Hannoveraner auch sehr schwierig. Aber alles in allem, ich bin trotzdem zufrieden mit meinen Kölnern. Die haben ein gutes Spiel gemacht und so kann es gerne weitergehen. Herzlich willkommen zum Tornetz, zweite Fußball-Bundesliga-Topspiel der Woche. Und das fand am Samstagabend 20.30 Uhr im Volksparkstadion statt. Hamburger SV gegen FC Schalke 04. Also für wen von euch das nicht wie erste Fußball-Bundesliga klingt oder sogar wie Europapokal, dann weiß ich auch nicht. Aber die traurige Realität ist natürlich, beide Teams befinden sich in der zweiten Liga. In der Krise beim HSV ist vielleicht noch nicht ganz so akut. Man ist noch in Tuchfühlung zu den Spitzenplätzen, aber der FC Schalke 04 im Abstiegskampf. Man konnte zwar vor der Länderspielpause 2:0 gegen Jan Ringsburg gewinnen, aber wie viel das wert ist, muss man sehen, denn Ringsburg ist ja das schwächste Team in Liga 2 und jetzt war natürlich ein richtiger Gradmesser. Aber beim Hamburger Sportverein ist ja auch Steffen Baumgart massiv unter Druck. Und wie wir jetzt wissen, nach dem Spiel wurde er entlassen, weil einfach die Ergebnisse und auch die sportliche Leistung nicht passen. Auch gegen FC Schalke 04, eigentlich untypisch für den Steffen Baumgart, sehr defensiv gespielt, hat mit insgesamt 7 defensiven Feldspielern gespielt und davor dann 3 Offensive mit Richter, Königsdörfer und Selke. Und beim FC Schalke 04 fiel Tobias Mohr aus, sehr wichtiger Spieler eigentlich auf der linken Seite. Dafür Yannick Bachmann ins offensive Mittelfeld gerückt, Amin Younes so ein bisschen auf der linken Schiene. Kann ja auch spielen, ist ja auch ein guter Dribbler, vielleicht nicht der schnellste, aber trotzdem gut im 1 gegen 1, der immer mal wieder in die Mitte zieht. Und dann der linke Verteidiger Mörken beackert dann halt die linke offensive Seite. Also das war jetzt so nicht das Problem. Das Problem am FC Schalke 04 war vor allen Dingen in der Anfangsphase, dass man gar keinen Zugriff auf das Spiel bekommen hat. Also der HSV hat gut losgelegt, wie die Feuerwehr, hat den FC Schalke 04 direkt unter Druck gesetzt, hatte viele gute Aktionen und du hast auch einfach gemerkt, der Aspekt Selbstbewusstsein, gerade in diesem Spiel, war enorm wichtig. Denn der HSV erstmal ein bisschen ruhiger gestartet, auch so ein bisschen ein paar kleine Fehlpässe gehabt. Aber dann haben sie gemerkt, unsere Aktionen fruchten, wir haben das Spiel im Griff. Und dann hast du auch wieder diesen Top-HSV gesehen. Mit dieser Wucht, mit dieser Energie nach vorne, mit dieser Zielstrebigkeit. Schalke wurde noch ängstlicher. Dann war natürlich das 1:0 ein sehr schöner Treffer, muss man sagen. Freischuss Marco Richter, 29. Minute. Schießt aus, ja, knapp über 20 Metern den Ball über die Mauer ins Tor rein. Da muss man dann auch Keeper Justin Hekerin so ein bisschen in die Pflicht nehmen, denn er hat das Ball ging in sein Torwart-Eck rein und er hat einen Schritt in die andere Richtung gemacht, wo er seine Mauer aufgestellt hat. Und dann war der Weg zurück in die andere Ecke, ins Torwart-Eck, zu lang. Also das hat Hekerin nach dem Spiel auch selbst gesagt. Es war ein Fehler von mir. So, ich habe ein bisschen zu viel spekuliert. Und direkt danach, direkt die nächste Aktion, Schallenberg versucht zurück zum Keeper zu spielen, aber spielt da dann direkt in den Fuß von Königsdörfer, weil Hekerin noch nicht so weit aus dem Tor rausgekommen ist. Der kann dann locker einschieben. Also nach 30 Minuten stand es dann 2:0 für den HSV. Und man müsste ja eigentlich denken, okay, der HSV macht weiter, geht weiter aufs Dritte. Man muss den FC Schalke 04 weiter zermürben. der ist angeschlagen, du musst ihm weitere Nackenschläge geben, weitere Kinnhaken im übertragenen Sinne, damit dein Gegner, also Schalke, K.O. geht. Hat man aber nicht gemacht. Man hat vor allem in Hälfte 2 den FC Schalke immer mehr ins Spiel kommen lassen. Und die haben dann auch gemerkt, okay, der HSV gibt uns Luft. Wir haben ein paar ganz gute Aktionen. Wir kommen rein. Und dann ist deren Selbstbewusstsein dann halt gesteigert. Und der HSV wird dann wieder passiver, ängstlicher. Und Schalke 04 hat es dann geschafft. Armin Younes, 57 Minute. Erster Treffer für S04. Schönes Dribbling im 16er. Und dann in der 74. Minute macht Kenan Karaman dann das 2:0 nach Vorlage von Yannick Bachmann, der auch in den vergangenen Wochen oft kritisiert wurde. Aber auf der 10 hat er einen guten Job gemacht, war viel unterwegs, war vor allen Dingen für die Kopfballduelle sehr wichtig aufgrund seiner Körpergröße von über 1,90. Spielt einen schönen Pass in die Mitte zu Karaman, der dann das 2:2 macht. Und dann ist etwas passiert, was ich nicht verstehen kann von Kesan Wonderen. Denn kurz nach dem Treffer wechselt er mit Seguin einen sehr, sehr wichtigen Spieler aus, der viel Energie reingebracht hat, der das Spiel mitstrukturiert hat und mit Moussa Sylla, mit deinem gefährlichsten Offensivspieler, bringst dafür dann Doncor für die linke Seite, Mörken war im Zentralmittelfeld und Memo Aydin, der eher so ein bisschen defensiver orientiert ist. Und man hat den HSV gehabt, bei den Hörnern, im übertragenen Sinne. Du hättest also mit mehr Druck weiter offensiv auch als Trainer ein Zeichen setzen können. Komm, ich bringe jetzt noch vielleicht einen offensiven Spieler, wie beispielsweise einen Remmert vorne rein. Noch mehr Druck, um dann den 3:2-Siegtreffer zu erzielen. Denn das war möglich. Der HSV war in Hälfte 2 praktisch tot. Und das zeigt für mich, dass Kesan Wonderen kein Harry Potter ist, sondern eher ein Hütchenspieler. Und ich glaube auch, dass er in diesem Jahr noch entlassen wird. Man hat zwar die letzten 3 Spiele nicht verloren, 0-0 in Ulm, sehr schwach gespielt, 2-0 gegen sehr schwaches Regensburg und dann 2:2. Klar, man ist zurückgekommen, aber der HSV hatte halt auch viel angeboten und war dann in Hälfte 2 ein dankbarer Gegner. Ich glaube, dass jetzt so die Spiele gegen Kaiserslautern in den kommenden Wochen, das wird einfach super schwierig und ich glaube, die wird man dann alle verlieren und dann wird man im Winter auch sagen, okay, wir holen einen neuen Trainer, der dann, nämlich im Umkehrschluss, Steffen Baumgart sein könnte, da kommen wir gleich aber noch zu. Was mir persönlich insgesamt in der Schalker Defensive gefehlt hat, über das gesamte Spiel, vor allen Dingen Anfangsphase, war einfach die Kommunikation untereinander. Beispielhaft dafür ist eine Klärungsaktion in Hälfte 1 von Schallenberg, bei dem er und Hickeren sich fast noch gegenseitig eliminieren und dadurch dann beispielsweise Königsdörfer den Ball dann ins Tor hätte schießen können. Das ist einfach nur schwach und wenn natürlich so ein Rollen Schallenberg, der einer der besten Sechser vor einer Dreierkette beim SC Paderborn war damals, jetzt nur noch ein Schatten seiner selbst in der Innenverteidigung bei Schalke 04 ist, muss man sagen, in der Kaderplanung, in der Innenverteidigung wurde ein Fehler gemacht. Du hast 2 Perspektivspieler geholt mit Wasinski und mit einem Sanchez, aber keinen so richtigen Spieler, wo du weißt, okay, der bringt in Liga 2 seine Leistung, der hält uns den Laden hinten dicht. Also entweder du musst jetzt auf Dreierkette umstellen, vielleicht dann mit so einem Sanchez, Schallenberg und einem Kallas oder Tyler Bulut, je nachdem, wie man es aufstellen möchte, in der Innenverteidigung und davor dann mit Krüger und Seguin dann 2 Achter. Das könnte Schallenberg auch entgegenkommen oder generell der Verteidigung. Oder du verpflichtest im Winter noch 1 bis 2 Spieler, die dann sofort dir helfen können in Liga 2. Klar, da musst du natürlich dann auch wieder suchen. Da musst du ein kreatives Scouting haben, wie beispielsweise jetzt Ben Manga haben muss. Aber wo du dann weißt, okay, den kannst du direkt einsetzen, der ist direkt da und der hat auch schon so eine gewisse Erfahrung. Und beim HSV zur Entlassung von Steffen Baumgart kommen wir jetzt. Muss natürlich sagen, es tut mir natürlich sehr leid. Also als ich nach Köln gekommen bin, war er hier Trainer, hat uns den 1. FC Köln nach Europa geführt mit schönem Offensivfußball. Und dann natürlich war es dann nicht mehr so schön. Die Trennung war dann im Nachhinein der richtige Schritt, weil Baumgart scheint die Mannschaft nicht mehr reich zu haben. So hatte man zumindest von außen das Gefühl. Und jetzt beim HSV, seinem Lieblingsverein seit Kindheitstagen als Trainer, hätte ich gedacht, dass er es vielleicht sogar schafft, mit seiner emotionalen Art die Mannschaft zu packen, vielleicht noch mit ein bisschen einfacheren Fußball, als Tim Walters gemacht hat, die Spieler vielleicht damit nicht zu überfrachten und vielleicht, dass dann so eine gewisse Leichtigkeit entsteht und dass man dann in der vergangenen Saison aufgestiegen wäre, spätestens jetzt in dieser Saison, aber ja, er scheint es einfach nicht mehr, das Ruder nicht mehr rumreißen zu können. Und dann war die Trennung eventuell auch richtig. Und mit ihm müssen dann René Wagner und Kevin McKenna gehen, die beiden Co-Trainer. Jetzt erstmal übernimmt Merlin Polzin wieder interimistisch. Erstmal für eine Woche, denke ich mal. Ich denke mal, er wird das kommende Spiel bekommen. Aber wie es danach weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Was sicher ist, ist, dass Stefan Kuntz nicht als Trainer einspringen wird. Also er hat das schon ausgeschlossen. Er wird es nicht machen. Trainerkandidaten gibt es da natürlich viele. Eventuell wird der Tim Walter frei, denn bei Hull City in der zweiten englischen Liga läuft es momentan auch nicht so gut. Eventuell wird er bald auch entlassen und wäre frei. Aber Steffen Baumgart ist jetzt auch frei und ich glaube, er würde perfekt zum FC Schalke 04 passen, weil er ist auch so ein bisschen ein kerniger Typ. Das musste im Ruhrgebiet sein. Also im Ruhrgebiet musst du die Menschen dann auch packen können, emotional. Und das kann Steffen Baumgart ja wie kein anderer. Also an der Seitenlinie ist er immer am Rumtigern. Und ich glaube, er würde die Mannschaft auch so ein bisschen weiter straffen, weil sein Training ist auch sehr hart. Er achtet sehr viel auf Laufbereitschaft, auf Leidenschaft. Und ich glaube, das könnte vielen Spielern des FC Schalke auch gut tun. Man spielt einen offensiven Fußball, viel auf Flanken. Also brauchst du dann im Mittelstürmer, der diese Bälle, diese hohen Bälle auch verwerten kann. Da müsste dann auch im Winter, egal ob Baumgart Trainer wird oder nicht, nochmal von Ben Manga nachjustiert werden. Denn so einen richtigen Neuner außer Emil Heulund hast du keinen und deshalb permanent verletzt. Aber nochmal zu Baumgart. Also Steffen Baumgart würde passen, denn er hat ja auch so ein bisschen sein System verändert. Früher hat er immer gesagt, ich spiele niemals mit Dreier- oder Fünferkette. Jetzt beim HSV hat er es gemacht. Das ist natürlich auch wichtig, dass er dann flexibel agieren kann beim FC Schalke 04, falls das werden sollte. Und er hat auch immer mehr junge Spieler reingeworfen, reingebracht. Es wurde ja bei Köln, bei Paderborn immer so ein bisschen kritisiert, dass er Jungs aus dem eigenen Nachwuchs nicht reinwirft. Aber jetzt beim HSV hat er einen Anzisun öfter reingeworfen, einen Otto Stange jetzt erneut. Das sind natürlich so Talente, ein Baldé nicht zu vergessen, das sind Talente, die sich auch unter ihm weiterentwickelt haben und das brauchst du natürlich auch beim FC Schalke 04. Die Knappenschmiede ist das Wichtigste beim Verein, ist das Prunkstück und du brauchst einen Trainer, der diese Spieler dann noch einsetzt und Steffen Baumgart, der macht das, der kann das. Deswegen glaube ich, könnte es ein guter Fit sein.
Die
kommen wir dann zur neuen Kategorie, die Tornetz. Die Elf Tornetzer. Hier küren wir von Tornetz unsere Top 11 des Spieltags. Und an diesem Spieltag haben wir sogar direkt zwei mitgebracht. Eine von meinem Außenreporter Lars und von mir. Und dann noch eine von meinem Co-Host Dome. Fangen wir an mit der von Dome. Im Tor hat der Dominik Reimann vom 1. FC Magdeburg. Die Innenverteidigung bilden Brackelmann von Paderborn, Dominik Heinz von Köln, Rohr von Elversberg, Mathissen von Magdeburg. Davor die zwei Sechser-Achter, Nürnberger von Darmstadt, Förster von Darmstadt und davor die Dreierreihe Elhan Kuri von Magdeburg, Petkoff von Elversberg auf der 10, die rechte Seite Bilbia von Paderborn und ganz vorne Daniel Hanschlik vom 1. FC Kaiserslautern. Und dann noch meine und Last Top 11 im Tor Marcel Schuhn von Darmstadt 98. Die Viererkette bilden Zehnter und Felix Götze vom SC Paderborn. In der Endverteidigung neben Götze Pinkert von Elversberg. Die Rechtsverteidigerposition Taylan Bulut vom FC Schalke 04. Davor dann Olissen von Köln, Maza von Hertha und Bilbia von Paderborn. und vorne die Dreierreihe bilden Ragnar Ache von Kaiserslautern, Aslani von Elversberg und Tim Lemperle vom 1. FC Köln.
Mein Spieler des Spieltags ist Dominik Salz, der Stürmer des Karlsruher SC. Dominik Salz kam in der 93. Minute für Bodo Zivzivace rein in dem Spiel gegen Greuther Fürth, wo Karlsruhe am Ende 3-2 gewonnen hatte. Und das Besondere an Dominik Salz ist, dass er mit 37 Jahren sein Profidebüt gibt, denn Dominik Salz ist diesen Sommer zu Karlsruhe gewechselt. Allerdings zur der zweiten Mannschaft des Karlsruher SC. Vorher hat er nämlich bei Sonnenhof Groß Asbach gespielt und wie gesagt ist eigentlich bei der zweiten Mannschaft von Karlsruher SC tätig, welche in der Verbandsliga Nordbaden spielt. Das ist die 6. Liga. Bedeutet, Dominik Salz ist eigentlich in der 6. Fußballliga tätig und hat jetzt sein Profidebüt gegeben in der 2. Bundesliga, was schon recht ordentlich ist. Wie gesagt, dann auch noch mit 37 Jahren in der Liga, in der Verbandsliga, ist er auch gut dabei, hat mittlerweile in 6 Spielen 3 Tore geschossen und auch in den letzten Jahren, und dann, wie gesagt, bei Sonnenhof Groß Asbach, mit 25 Scorerpunkten in 31 Spielen auf sich aufmerksam gemacht. Deswegen, Spieler des Spieltags für mich, Dominik Salz.
Dann Riesings Großer der Woche ist in dieser Woche für mich Matthias Olesen vom 1. FC Köln. Der Luxemburger mit dänischen Wurzeln im Zentralmittelfeld des 1. FC Köln hat für mich ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Wurde auch erst eingewechselt Mitte der ersten Halbzeit, weil Hübers ja ausgefallen ist. War direkt drin im Spiel, hat in der Zentrale viele wichtige Zweikämpfe gewonnen, hat auch unter Druck gute Pässe spielen können. Also das muss man sagen, Olesen ist sehr druckresistent. Wenn 2 oder 3 Gegenspieler ihn attackieren, bleibt er trotzdem ruhig, hat trotzdem noch die Übersicht, sieht dann seine Mitspieler. Also ein sehr ballsicherer Spieler auch, mit aber auch einer gewissen Dynamik nach vorne. Es wird ja immer spekuliert, welche Position ist die beste für Olesen, auf der 6, auf der 8 oder auf der 10. Für mich ist er eher so ein richtiger Achter, der natürlich auch eine bisschen defensive Rolle übernehmen kann, je nachdem, wer sein Spielpartner war. In diesem Spiel Hussein Basic, der immer ein bisschen offensiver orientiert ist. Aber du hast halt einfach gemerkt, er hat sich auch enorm weiterentwickelt, seitdem er vor 2 Jahren beim 1. FC Köln debütiert hat. Geht weiter voran, macht seine Schritte. Und nicht umsonst wurde er auch schon von seinen Jugendtrainern gelobt, dass er nicht das größte Talent hatte, aber immer hart gearbeitet hat. Also es ist ein richtiger Arbeiter, ein richtiges Arbeitstier, der sich immer voll reinhaut. Und für mich hat er schon mehrere gute Spiele gehabt. Erste Runde Pokal gegen Sandhausen, wo er dann noch den Siegtreffer erzielt hat. Und jetzt auch gegen den Preußen Münster ist er vorangegangen, hat auch viele Angriffe mit initiiert, hat auch mal so ein bisschen, ist ein bisschen durchs Mittelfeld gegangen, hat mal Meter gemacht, hat den Ball nach vorne geschleppt. Und für mich war es alles in allem eine sehr, sehr gute Leistung und die muss auch mal gewürdigt werden. In dem Sinne, Klein Riesings Großer der Woche in dieser Woche ist Matthias Olesen vom 1. FC Köln.
Der Elfmeter der Woche.
Der 5. Spieltag geht diesen Spieltag an Erik Weisbach, der Schiedsrichter der Partie Hertha BSC gegen SSV Ulm. Erik Weisbach hat in dieser Partie insgesamt 9 gelbe Karten verteilt. 4 an die Hertha und 5 an den Ulm. Und es war zusammen mit der Partie Regensburg gegen Magdeburg die Partie mit den meisten gelben Karten. In der anderen Partie gab es nämlich auch 9 gelbe Karten. Was ich bei Erik Weißbach oder bei Herrn Weißbach diese Partie gut fand, dass er durch die gelben Karten es auch geschafft hat, Ruhe in die Partie zu bringen. Manchmal ein bisschen sehr kleinlich, vielleicht hätte es in manchen Situationen gereicht, vielleicht noch mit dem Spieler zu reden, aber selbst dann hat er das gut geklärt. Und eine wichtige Entscheidung hat er getroffen, nämlich das nicht gegebene Tor von Mikkel Cuisance in der 86. Minute, das vermeintliche 3-2 für die Hertha, was ich richtig finde, denn es gab vorher einen Foul gegen Brandt und dadurch konnte sich Cuisance halt den Vorteil erlaufen und das Tor halt schießen, was dann halt ein Foul ist. Und da finde ich das gut, dass Herrn Weißbach das auch geregelt hat, was wieder zeigt, dass Schiedsrichter und VAR eine gute Kommunikation hatten. Das ist ja auch nicht immer gegeben. In dieser Partie hat es gut funktioniert. Davor, er hat schnell eingegriffen, Herrn Weißbach Intervention gegeben und das hat dann alles gut funktioniert. In manchen Situationen merkt man natürlich Herrn Weißbach noch die fehlende Erfahrung in der zweiten Liga an. Das war nämlich gerade mal sein 6. Spiel, was in der zweiten Liga gepfiffen hat. Da fehlt mir vielleicht noch mal ein bisschen mehr die Körpersprache, dass er ein bisschen selbstbewusst auf die Spieler zugeht und wie gesagt auch manchmal mehr die Karten stecken lässt, vielleicht noch mal mehr mit den Spielern redet. In dieser Partie hat das sehr gut gemacht, weil die 9 gelben Karten insgesamt waren meiner Meinung nach alle gerechtfertigt. Deswegen Erik Weißbach, diesen Spieltag, der 5. Spieltags an Erik Weißbach.
So, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende dieser wunderbaren Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ihr hattet richtig viel Spaß. Und vergesst nicht, jeden Abend gibt es die Tornetz zweite Fußball-Bundesliga-News am Abend. Also gerne auf Instagram, YouTube reinschalten. Die Links sind auch in der Infobox. Und ich freue mich schon, weiterhin für euch diese schönen Tornetz-Folgen zu machen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und ich sage mal, bis dann. In dem Sinne, ciao, ciao, euer Tornetz.